Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Ich bin Tina und ich freue mich sehr, dass ich für mein Debüt als Podcast-Moderatorin einen ganz tollen Gast gewinnen konnte, nämlich die Berliner Umweltrechtlerin Sarah Hösch. Sarah hat ihre Karriere als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, begonnen und arbeitet seit Mai 2021 als Rechtsanwältin im Umweltrecht bei Gassner, Groth, Siederer und Kollegen in Berlin. Herzlich willkommen, Sarah.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns. Ich habe dich zu Beginn jetzt nur sehr kurz vorgestellt. Vielleicht möchtest du selber noch ein paar Worte über dich und deinen Werdegang sagen.
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe in Heidelberg angefangen, Jura zu studieren, habe da auch mein erstes Staatsexamen gemacht, war zwischendrin ein Jahr im Ausland und kann das auch nur weiterempfehlen, wenn es irgendwie möglich ist. Und bin dann aber, weil Heidelberg doch etwas zu klein geworden ist dann irgendwann und zu eng, nach Berlin gezogen und habe, um die Wartezeit zu skippen, in Brandenburg in Neuruppin-Reff gemacht. Kann ich auch tatsächlich nur weiterempfehlen.
Ja, schön.
Und bin dann eben nach meinem Referendariat, weil ich in der Wahlstation schon beim BUND war, zum BUND gegangen und habe da eine Vertretung gemacht und mich dann entschieden, Rechtsanwältin zu werden.
Ja, das klingt ja schon mal sehr vielfältig und spannend. Ich würde gerne vorne anfangen, Sarah, nämlich bei deiner ersten beruflichen Station beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Ich weiß jetzt nicht, ob das allen Hörerinnen so geläufig ist, was dieser Verband eigentlich macht. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen und welche Aufgaben du dort hattest.
Klar, also der BUND ist ein sehr großer Mitgliederverband, der Umweltschutz und Klimaschutz und Naturschutz macht. Unterschiedlichste Referate, also irgendwie Wasserschutz, Pflanzen, beziehungsweise Naturschutz und Klimaschutz. Und ich habe in meinem Referendariat in der Station für Gewässer gearbeitet und bin da aber schon so ein bisschen reingerutscht in die Arbeit des BUND oder in der Initiative fürs Lieferkettengesetz. Das sagt vielleicht auch jetzt nicht allen was. Das Lieferkettengesetz ist ein Gesetz, das vor allem große Unternehmen dazu verpflichtet, in ihrer gesamten Wertschöpfungskette, also eigentlich sogar über die Lieferkette hinaus, Sorgfaltspflichten zu wahren, die sich insbesondere an Menschenrechten ausrichten. Und wir wollten aber eben, dass dort auch Umweltrechte verankert sind. Das war auch teilweise erfolgreich. Und wenn die Unternehmen müssen da sozusagen, die müssen Monitoring-Systeme schaffen, sie müssen irgendwie bewerten, ob ihre eigenen Unternehmen bestimmte Standards erfüllen und so weiter. Und auch, ob die Unternehmen, die sie beliefern, das tun. Und dadurch soll eben verhindert werden, dass Menschenrechte verletzt und oder Umwelt zerstört wird. Und als ich dann mit meinem Ref fertig war, hatte ich das Glück, dass eben die Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, mir vorgeschlagen hat, mich während ihres Sabbaticals dort zu bewerben und diese Position auch weiterzumachen. Das heißt, ich war beim BUND Handels- und Wirtschaftsreferentin und habe vor allem im Lieferkettengesetz in der Thematik gearbeitet, aber auch EU-Mercosur, also Handelsabkommen, irgendwie juristisch mitbewertet und alle möglichen anderen Handels- und Wirtschaftsfragen da mitbetreut.
Das heißt, also Teil deines Aufgabenbereichs war tatsächlich auch aktive Lobbyarbeit, wenn ich das richtig verstehe?
Ja. Ich glaube, also zumindest in der Initiative Lieferkettengesetz gab es natürlich auch Kontakt in die Politik und man hat eben natürlich irgendwie stark dafür geworben, dass dieses Gesetz verabschiedet wird und wie das verabschiedet wird. Häufig, und wir waren natürlich auch in der Presse irgendwie, haben wir uns versucht zu platzieren. Also ich habe auch Interviews geführt da und so. Und genau, es ist eigentlich wie die meisten NGOs, es ist vor allem Lobbyarbeit für die Umwelt in dem Fall.
Das heißt, du bist quasi schon Profi, was das Interviewgeben angeht.
Ah, ich fürchte nicht. Ich glaube, da kann man viel lernen, ein Leben lang. Aber es war auf jeden Fall cool, das auszuprobieren und sich da versuchen weiterzuentwickeln. Und es macht einen ganz schön nervös, wenn man da auf einmal steht und Fragen über das Lieferkettengesetz oder andere Themen beantworten soll als vermeintliche Expertin, wenn man sich gar noch nicht so fühlt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sarah, ich habe so ein bisschen, bevor wir uns hier getroffen haben, mal im Freundeskreis gefragt, wer denn ein Verband oder eine NGO als potenziellen Arbeitgeber für sich in Erwägung zieht, und habe dann festgestellt, es war für viele gar nicht so naheliegend, hatte ich den Eindruck. Würdest du denn sagen, dass der Bereich NGO, dass es da Chancen gibt für Juristinnen, und für wen würdest du sagen, eignet sich dieser Bereich denn ganz gut? Also welche Interessenschwerpunkte oder wie man so als juristische Persönlichkeit gestrickt sein sollte, dass man sich da wohlfühlt?
Ich glaube, da muss man erstmal zwei Rollen entscheiden. Also was die meisten größeren NGOs immer brauchen, glaube ich, sind JuristInnen, die klassische juristische Arbeiten im Zivilrecht machen, also Vertragsrecht und so weiter, weil auch NGOs haben natürlich irgendwie Arbeitsverträge oder Verträge, die sie mit Dritten schließen für Events oder was auch immer. Also wenn man irgendwie sagt, man hat total Lust auf Zivilrecht, Vertragsgestaltung und so weiter, aber will eigentlich gar nicht unbedingt politisch arbeiten, findet das trotzdem aber unterstützenswert, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine Jurakarriere, die auf jeden Fall auf dem Schirm sein kann. Und dann ist die andere Frage natürlich, wenn ich als Juristin Bock habe, politisch zu arbeiten, und dafür ist natürlich NGO-Arbeit super. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man nicht so viel juristisch arbeitet, wie man vielleicht arbeiten möchte. Also ich hatte das Gefühl, oder meine Erfahrung ist, dass man auch relativ viele andere Sachen macht, zum Beispiel Organisation von Veranstaltungen oder auch generell einfach so die Zusammenarbeit mit anderen NGOs irgendwie versucht, ordentlich zu machen. Und da muss man natürlich gucken, dass man da auch Lust drauf hat, wenn man sich für die NGO entscheidet. Also was sehr cool ist, ist, dass man total vielfältig arbeitet. Du hast ja in der Regel auch zum Beispiel das Handels- und Wirtschaftsrecht oder der handels- und wirtschaftsrechtliche Bereich ist ja riesengroß. Da kannst du unglaublich viel machen, und du wirst natürlich entsprechend auch unglaublich viele unterschiedliche Sachen gefragt oder gefragt, ob man da als BUND zum Beispiel mitmachen möchte. Und wenn mir so Orga auch Spaß macht, neben dem Juristischen, dann ist das, glaube ich, eine super, super Karriere.
Ja, das klingt wirklich so, als könnte man sich da in viele verschiedene Richtungen entwickeln. Sarah, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Du arbeitest inzwischen wieder in einem eher klassisch-juristischen Beruf, nämlich als Rechtsanwältin im Umweltrecht. Was hat dich damals zu deinem Wechsel in die Anwaltschaft bewogen?
Also ich meine, einerseits war es ja ganz praktisch. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Es war ja bewusst von Anfang an eine Vertretungsposition. Das heißt, ich wusste, danach muss ich mich irgendwie umschauen. Und ich fand meine Zeit beim BUND total spannend, und auch die Leute waren super beeindruckende Personen einfach, die richtig viel immer gerissen haben. Und für mich war dann die Frage, gehe ich wieder in die NGO oder mache ich was irgendwie klassisch-juristischeres? Und mir hat tatsächlich ein bisschen das klassische Jura gefehlt, und ich habe gemerkt, ich will auch so ein bisschen diese Jura-Seite noch mehr ausleben und auch in einem klassischen Umfeld lernen. Also ich hatte das Gefühl, dass es mir gut tun würde, jetzt in so einem Kanzleikonstrukt einfach zu lernen, um auch so ein bisschen Sachen zu erlernen, wo ich das Gefühl hatte, die hätte ich beim BUND zum Beispiel noch gebraucht. So ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und so sich zu erarbeiten, was sind wirklich relevante Punkte, die man weiterverfolgen kann und sollte, also so auch strategischeres Denken irgendwie lernen. Und da hatte ich das Gefühl, da würde mir so ein Rahmen helfen, wie man ihn in der Kanzlei hat. Und das kann ich auch, also ich fand das super für den Start, dann in eine Kanzlei zu gehen. Also man lernt sehr, sehr viel und hat einfach die Chance auch, dadurch, dass meistens man ja auch mehreren Personen irgendwie zuarbeitet und in unterschiedlichen Mandaten ist, dass man sich da so ein bisschen von oben alles zu so abschauen kann, was halt hilfreich ist. Und so
Ja,
die verschiedenen Stile abzugucken, genau.
Ah ja, verstehe ich. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich auch der gängigere Weg ist, dass man erstmal in der Kanzlei mit dieser steilen Lernkurve sehr viele verschiedene Dinge bearbeitet und dann erst, wenn man da firm ist, dann wahrscheinlich eher so ein bisschen diese Syndikusrolle einnimmt, wie man sie ja dann vielleicht auch bei einer NGO hätte. Also das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar, wie du dir da Gedanken
Ja.
gemacht hast. Das führt uns auch direkt zur nächsten Frage. Wie genau muss man sich denn deine tägliche Arbeit als Umweltrechtsanwältin vorstellen? Also mit welchen Themen beschäftigst du dich denn zum Beispiel?
Also ich habe den Vorteil, und das ist wirklich cool, dass ich in meiner Position ganz, ganz vielfältig bin. Also ich mache ganz viele unterschiedliche Sachen. Die Kanzlei, für die ich arbeite, hat eigentlich so unter anderem zwei große Steckenpferde. Das sind das Baurecht und das Abfallrecht und auch das Vergaberecht. Aber ich bin in einem Bereich, wo wir auch eigentlich vor allem zum Beispiel Pflanzenschutzrecht machen. Also der Anwalt, für den ich arbeite, ist sehr im Bienenschutz involviert und hat da schon einige Verfahren geführt, so um die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln voranzutreiben und auch gerade von Glyphosat. Und da zieht sich natürlich auch für mich der Vorteil raus, dass ich halt in diese Verfahren einerseits betreut, mit denen betraut bin und gleichzeitig aber auch viel im Bodenschutzrecht mache. Also irgendwie, das kennt man vielleicht auch noch so aus dem Referendariat, so Bodenschutzgesetz. Da gibt es so ein paar Paragraphen, die man vielleicht schon mal sich angeguckt hat.
Oder hätte angucken sollen, das ist ja
Oder?
immer die Frage am Ende.
Genau.
Ja.
Also da mache ich relativ viel, so im Bereich Altlasten und aber auch im Wasserrecht und im Emissionsschutzrecht und so. Genau, und wie sieht so mein Alltag aus, überlege ich gerade. Also, das muss ich auch sagen, finde ich sehr cool am Anwältinnen-Dasein. Der ist relativ vielfältig. Wir machen einerseits Vertragsgestaltung, öffentlich-rechtliche Verträge, privatrechtliche Verträge, beides auf ihre Art sehr herausfordernd. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch in Verfahren aktiv. Das heißt, ich habe mich im Prozessrecht auch schon richtig austoben können, irgendwelche Schriftsätze geschrieben. Und viel ist natürlich auch mit der Mandantschaft besprechen, wenn die ein bestimmtes Problem haben, wie kann man damit umgehen, was kann man überhaupt machen, was ist überhaupt das Problem. Manchmal ist das gar nicht so klar. Und wie geht man dann damit um? Also wirklich sich eine Strategie für die Mandantschaft irgendwie zu überlegen, was sie machen können jetzt in ihren Fällen. Und das ist natürlich herausfordernd und gerade dieser Teil ist am Anfang, finde ich, besonders schwierig, weil man natürlich nicht die Erfahrung hat, oder keine Erfahrung hat, auf der man sich so zurücklehnen kann. Man sieht jetzt nicht automatisch so direkt die Fragestellung vor Augen, kann noch nicht so direkt den Weg erkennen, den man vielleicht gehen müsste, mit wem muss man reden, wie muss man diesen Prozess aufbauen und was soll da am Ende überhaupt stehen. Und so Konzepte zu entwickeln für ein Mandat, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, aber Teil des Berufs.
Ja, Also auch schon so ein bisschen, ne, dieses Strategische und vielleicht ein Stück weit ist ja auch bei einem Mandat irgendwo Projektmanagement gefragt, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte gerade jetzt noch so den Gedanken, meine naive Vorstellung vom Umweltrecht war eigentlich immer, dass das vorwiegend klassisches öffentliches Recht ist. Aber soweit ich das verstanden habe, natürlich auch viel inzwischen mit europarechtlichen Bezügen. Wie relevant ist das denn für deinen Job?
Ja, also das ist total krass, gerade so, wenn es um Pflanzenschutzrecht geht. Das ist ganz stark europäisiert und im schlimmsten oder besten Fall, je nach Perspektive, hast du halt echt eine europarechtliche Verordnung, dann noch eine Richtlinie, die vor der Verordnung schon da war und die damit reinstrahlt. Dann hast du das Gesetz auf nationaler Ebene. Und dann hast du aber auch noch die Landesgesetze, die damit reinspielen, aus denen du ja mindestens irgendwie die Zuständigkeit der Behörde ermitteln kannst und auch sonst Spezialregelungen einfach häufig getroffen werden, zum Beispiel im Pflanzenschutzrecht oder im Naturschutzrecht. Das heißt, du musst einfach wirklich auf allen Ebenen erstmal prüfen, ob deine Anfangsannahme haltbar ist, weil die kann auf jeder einzelnen dieser Ebene eigentlich zerstört werden. Und ich glaube, das ist dem Umweltrecht ziemlich eigen, macht natürlich Spaß, kann aber auch super frustrierend sein, weil man das Gefühl hat, man steht vor so einem Riesenberg an Wissen, das man einfach nie vollständig erreichen kann.
Ja.
Aber die gute Nachricht ist, also ich bin jetzt ja erst seit in meinem zweiten Jahr und habe aber schon das Gefühl, die Dinge lernt man dann doch schneller, als man denkt, und der Berg ist dann doch nicht ganz so groß, wie er aussieht am Anfang.
Ermutigende Worte im Podcast, sehr schön. Also das heißt, ich stelle mir das jetzt schon auch so vor, dass wenn diese ganzen Rechtsebenen da irgendwo ineinander greifen, dass man tatsächlich auch sein gutes, altes juristisches Handwerkszeug oft auspacken muss. Wenn man ganz neue Konstellationen vor sich hat, glaube ich, kann es doch bestimmt auch juristisch sehr kreativ werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was, womit ich gar nicht unbedingt so gerechnet habe. Aber das ist, glaube ich, auch eine coole Sache an dem Anwältinnenberuf. Du wirst relativ häufig vor Konstellationen gestellt, die's auch irgendwie, die du nicht einfach im Kommentar nachlesen kannst oder so, wo du halt wirklich, sage ich mal, eine nationale Norm hast. Dann schaust du dir das Europarecht an, versuchst irgendwie herauszufinden, wie das gemeint sein könnte, schaust dir dann auch wirklich die Gesetzesbegründung an, machst also so eine ganz klassische, was ist das, Savinische Auslegung mit Wortlaut, Historie, Systematik und Sinn und Zweck der Norm. Und ich meine, im Bestfall hast du irgendwie ein Gericht, was das schon mal entschieden hat und was dich darin stützt und kannst dich darauf berufen. Aber wenn du das halt nicht hast, dann ist das auch die Lösung, wie du dann präsentierst der Mandantschaft. Dann schreibst du halt dazu irgendwie, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es anders entschieden wird, aber wir halten das für am vertretbarsten so. Okay. Es ist wirklich ganz klassisches juristisches Arbeiten, zumindest bei mir.
Ja, das klingt doch eigentlich total cool. Mich würde an dieser Stelle auch noch interessieren, was denn dein berufliches Highlight bisher war.
Also ich kann jetzt, glaube ich, gar kein Einzelevent irgendwie benennen, aber es gab so verschiedene Sachen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe oder wo ich das Gefühl hatte, oh, ist einfach gerade ein krasser Durchbruch. Also es ist einmal so auf der juristischen Ebene gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe auf einmal was verstanden, es ist auf einmal so ein Knoten geplatzt und ich konnte fürs nächste Mal richtig viel da mitnehmen. Und das sind jeweils dann immer einzelne kleine Highlights gewesen. Ich fand es jetzt auch richtig schön. Wir hatten ein Mandat und die Mandantschaft hat sich einfach so riesig gefreut, als sie Erfolg in der Sache hatten. Und es war auch richtig süß, weil also das hat einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und sie haben dann sogar, sie wussten, dass ich mich vegan ernähre und haben mir dann einfach einen veganen Snack mitgebracht. als Dankeschön. Und das hat mich echt richtig gefreut, so eine Kleinigkeit. Das war sehr schön. Und ich glaube auch ansonsten einfach, wie man merkt, dass man halt immer selbstständiger wird und immer mehr eigene Erfahrungen sammelt. Ich glaube, das sind für sich gesehen immer so besondere Momente, wenn man das realisiert.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, du bist jetzt in deinem zweiten Jahr als Rechtsanwältin. Mich würde dabei interessieren, inwiefern deine initiale Vorstellung, wie das sich so arbeitet als Rechtsanwältin, vielleicht auch von deinen praktischen Erfahrungen jetzt abweicht und was dich daran besonders fordert an deinem Job.
Ja, also ich habe es ja schon so anklingen lassen, glaube ich. Was ich nicht erwartet hatte und was tatsächlich so ist, ist dieses kreative Denken. Also ich hatte irgendwie wahrscheinlich schon die Vorstellung, ich sitze da und schreibe Schriftsätze und klaub mir so aus den Kommentaren und der Rechtsprechung zusammen, was ich brauche, um irgendwie die MandantInneninteressen zu vertreten. Aber leider und zum Glück ist die anwaltliche Arbeit viel weiter. Man muss wirklich oft dieses Projektmanagement betreiben, was du gesagt hattest. Und man muss wirklich oft einfach kreativ sich überlegen, wie man zum Beispiel so einen Vertrag aufsetzt und so. Und damit hatte ich halt nicht gar nicht mal unbedingt gerechnet. Das ist natürlich aber schön und herausfordernd. Womit ich auch nicht gerechnet habe, und ich glaube, das muss einem aber klar sein, wenn man sich für die Anwaltschaft entscheidet, man ist natürlich Dienstleister oder Dienstleisterin. Und ich meine, wir sind sehr privilegierte DienstleisterInnen und haben häufig auch die Chance, uns, weil wir meistens ja auf Mandantschaft stoßen, die vielleicht selbst gar nicht so genau weiß, wie Jura funktioniert und dementsprechend auch sehr dankbar sind für den juristischen Input und so. Aber trotzdem muss man das ein bisschen im Kopf behalten. Unter anderem das wirkt sich auch ein bisschen auf die Arbeit aus. Zum Beispiel wird man ja häufig oder in den meisten Kanzleien auf Zeit abgerechnet. Das heißt, man weiß auch, wenn ich jetzt irgendwie an einem Mandat viel, viel länger sitze, als sich das irgendwie die Person leisten kann, dann kann ich entweder viel weniger abrechnen oder muss es halt in Rechnung stellen, wohl wissen, dass das eigentlich viel zu viel oder die Person viel weniger erwartet hat. Und das ist ein komisches Gefühl, fand ich. Vor allem, weil ja Jura auch keine irgendwie handwerkliche Tätigkeit ist, wo am Ende dann der Schrank steht oder die Elektroleitung verlegt ist, sondern halt der Schriftsatz das Produkt ist, also irgendwie was Geistiges. Und man manchmal dann das Gefühl hat, irgendwie, oder man ein schlechtes Gewissen hat, ob man das jetzt wirklich irgendwie abrechnen kann. Und ich glaube, da kann ich irgendwie mitgeben, dass man in der Regel wirklich gute Arbeit da leistet und das auch okay ist, dass das abgerechnet wird. Und man hat schon viele Vorkenntnisse, die einem selbst gar nicht immer bewusst sind. Aber das ist ein komisches Gefühl und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen lernen, wie man damit umgeht. Und dann ist natürlich auch in Kanzleien irgendwie gibt es natürlich in manchen Kanzleien mehr, in manchen weniger. Da muss man gucken, für welche man sich entscheidet, so gewisse Hierarchien. Das heißt, häufig ist es dann doch so, was der oder die Partnerin sagt. Das ist natürlich erstmal die Ansicht, die angenommen wird, was ja auch voll okay ist. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass die PartnerInnen auch mit sich reden lassen und sich überzeugen lassen, wenn man die eigene Ansicht gut präsentiert.
Ja, okay. Da hätte ich mich auch noch gefragt, also ich glaube, ich darf das sagen, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut und ich kenne dich ja auch persönlich, weiß ich, dass in deinem Herzen der Aktivismus einen besonderen Platz hat. Und ich meine, gerade vor dem Hintergrund, was du eben gesagt hast, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass wenn dir das Thema Umweltschutz am Herzen liegt, man dann vielleicht auch oft eine bestimmte Wunschvorstellung hat, wohin die Empfehlung an die Mandantschaft gehen soll. Hast du da das Gefühl, das ist schwierig, oder würdest du sagen, im Regelfall findest du das in Ordnung, was ihr dann gemeinsam dort entscheidet?
Also ich muss sagen, dass ich mich bewusst für die Kanzlei entschieden hatte, weil sie aus der Umweltschutzrichtung kommen. Und in den Mandaten, die ich bis jetzt bearbeitet habe, war der Regelfall, dass ich mich mit denen gut bis sehr gut gefühlt habe. Weil jetzt in meinem Bereich ich das Glück habe, dass wir auch zum Beispiel für NGOs arbeiten, dass wir auch in Fällen arbeiten für staatliche Behörden, wo ich sage, das finde ich gut, dass das gemacht wird. Und insofern war ich glücklich, dass mein Umweltschutzaktivismus sehr häufig mit meiner Arbeit übereingestimmt hat. Nicht immer, aber die Fälle, wo es nicht so war, das war dann zumindest neutral, hatte ich das Gefühl. Da war es irgendwie, also ich habe nie ein irgendwie Riesenunternehmen vertreten, das, keine Ahnung, die den Boden verunreinigt, indem es da massenhaft Chemie reinkippt oder sowas. Und da bin ich sehr dankbar für, und das wird aller Wahrscheinlichkeit auch nicht passieren.
Ja, das ist schön, das freut mich für dich, weil ich weiß, das wäre, glaube ich, nicht so leicht für dich. Aber der Ehrlichkeit halber muss man wahrscheinlich schon auch sagen, dass man im Umweltrecht natürlich auch auf der anderen Seite sein kann, ne? Also mit diesen rechtlichen Fragen kann man sich natürlich auch aus Umweltferkel-Perspektive beschäftigen. Sarah, wie sieht's denn aus? Ah, sorry, du wolltest noch was sagen, bitte.
Nee, ich meine nur, also ich meine, wenn wir ein Verfahren führen und ich mich bei der Sache wohlfühle, dann sitzt da ja auf der anderen Seite regelmäßig auch eine Kanzlei. Und ob die sich damit so wohlfühlen, weiß ich natürlich nicht.
Ja.
Also klar, das muss man bedenken.
Meine nächste Frage zielt so ein bisschen auf deine Erfahrungswerte ab. Und zwar wollte ich gerne wissen, welche Tipps du denn aus deiner jetzigen Perspektive JuristInnen in der Orientierungsphase geben würdest, wenn die sich noch überlegen müssen, wo es für sie beruflich hingeht.
Also was ich total wichtig fand, ist einerseits, wenn man das Referendariat macht, dass man das wirklich ausnutzt und in verschiedene Bereiche reinguckt und auch so ein bisschen ausprobiert. Also zum Beispiel meine Station beim BUND, die kam zufällig fast zustande. Ich wäre eigentlich nämlich ins Ausland gegangen und dann kam halt Corona und meine Auslandsstation wurde abgesagt und ich hatte davor ein Bewerbungsgespräch beim BUND gehabt und das ist super gelaufen und dann habe ich sie direkt nochmal angeschrieben, hey, kann ich nicht doch zu euch? Und die haben direkt gesagt, ja klar, kein Problem. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann direkt angefangen habe, bei ihnen zu arbeiten danach. Das heißt, so dieses Ausprobieren würde ich jedem voll ans Herzen legen. Und dann ist es, finde ich, auch total wichtig, dass man sich weniger Stress vor dieser Entscheidung macht. Wenn man zum Beispiel im Referendariat oder auch mit dem ersten fertig ist, dass man, ich finde, da hat man häufig das Gefühl, man entscheidet sich jetzt für immer für diesen einen Berufsweg und es ist so eine Riesenentscheidung und alles, was ich aus meinem Umfeld mitbekomme und irgendwie ja auch selbst gelebt habe so ein bisschen, ist, dass man sich ja immer umentscheiden kann, dass es immer die Möglichkeit gibt, noch einen anderen Berufsweg zu wählen und dass man sich da nicht so selbst einengen soll und denken soll, das ist jetzt die Wahl. Die nächsten 30 Jahre werde ich nichts anderes machen.
Ja, das stimmt sicherlich. Ich glaube, das ist noch so eine Boomer-Generation-Vorstellung, dass man sich einmal entscheidet und dann für immer committet. Ich glaube auch, dass einfach in unserer Arbeitswelt sich so viel verändert und auch die Juristerei ja sich ständig weiterentwickelt, dass man am besten damit bedient ist, einfach offen zu bleiben und zu schauen, was einem so in den Weg fällt. Und wenn das toll klingt, dann kann man auch das mit über 50 nochmal ausprobieren.
Ja, sowieso.
Ja.
Also finde ich auch.
Sarah, also ich hätte noch so viele Fragen an dich, aber wir nähern uns schon mit Riesenschritten dem Ende unserer Podcast-Zeit. Zum Abschluss dieser Folge würde ich gern von dir wissen, ob du einen tollen Kollegen oder eine tolle Kollegin weißt, die wir ganz dringend mal in unserem Podcast interviewen sollten.
Also ich habe natürlich ganz viele tolle Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich alle interviewt werden müssten. Aber ich denke jetzt spontan an eine Studienfreundin von mir, die nämlich einen anderen Weg gewählt hat und nach dem ersten Staatsexamen promoviert hat und noch promoviert. Und das in einem ganz, ganz spannenden Rechtsbereich, nämlich im Familienrecht und da vor allem in der Thematik drin ist, wie queere Familien aussehen und natürlich, wie das Familienrecht auch zu queeren Familien steht oder auch nicht, die auch im DJB aktiv ist, das ist die Theresa Richards und falls ihr die gewinnen könnt, ist das sicherlich für uns alle ein Gewinn.
Das glaube ich auch. Also kurz noch zur Erklärung, der DJB, das ist der Deutsche Juristinnenbund, der viel in feministischer Rechtspolitik auch Lobbyarbeit betreibt, aber auch forscht im weitesten Sinne in seinen Kommissionen. Das habe ich mir auf jeden Fall notiert. Das klingt total spannend und dann würde ich da auch mal anklopfen, ob die Theresa Lust hat. Sarah, an dieser Stelle danke ich dir einfach mal. Es hat total viel Spaß gemacht, mit dir hier mein Debüt zu geben im Podcast. Ja, also kann nur Danke sagen. War richtig toll.
Vielen Dank. Ich fand es auch super. Es war sehr schön, darüber zu reden.
Ja, liebe HörerInnen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einer Person einfällt, die ihr ganz dringend für den Podcast nominieren wollt, dann schreibt uns gerne oder kommentiert auf den einschlägigen sozialen Medien. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr Lust hattet zuzuhören und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.